Hallo, ich bin Emmy und ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute dreht sich alles um das zweite Trimester. Das ist die magische Phase, in der der Bauch wächst, die Sorgen schwinden, Heißhunger auf saure Gurken mit Nutella neue Dimensionen erreichen kann und auch die Müdigkeit wird jetzt besser und der sogenannte Schwangerschaftsglow setzt ein. Deshalb spreche ich heute wieder mit meiner lieben Kollegin und Hebamme Emily Hoppe über die vielen körperlichen Veränderungen. Und wir sagen euch auch, warum es gerade im zweiten Trimester so wichtig ist, nochmal den Zahnarzt aufzusuchen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. An dieser Stelle möchte ich mich beim Sponsor der heutigen Folge bedanken, nämlich Vita34. Das ist der Anbieter für Nabelschnurbluteinlagerungen und der sorgt dafür, dass das Blut aus der Nabelschnur bei der Geburt gewonnen und über Jahrzehnte tiefgekühlt bei minus 180 Grad Celsius eingelagert wird. Die flexiblen Stammzellen aus dem Nabelschnurblut können dann möglicherweise zur Therapie schwerer Krankheiten zum Einsatz kommen. Mit der Einlagerung des Nabelschnurblutes deines Kindes schaffst du eine Vorsorgemöglichkeit, die für die Gesundheit deines Kindes in Zukunft wichtig sein könnte. Stell es dir vor wie eine Versicherung. Man hofft, sie nie in Anspruch nehmen zu müssen. Wenn es aber soweit ist, ist man froh, sie zu haben. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann hör doch mal in unsere Podcast-Folge Nummer 230 rein. Da spreche ich mit der Gynäkologin Dr. Johanna Heinrich nämlich genau über dieses Thema. Auf www.vita34.de findest du außerdem weitere Infos und auch den Klinikfinder, mit dem du herausfinden kannst, ob auch deine Wunschklinik eine Entnahme anbietet. Ja, einen wunderschönen guten Morgen oder auch guten Tag, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode von Anfang an dabei, diesmal zum zweiten Trimester, denn der Bauch wächst und die Sorgen schwinden. Und ich freue mich wieder sehr auf meine liebe Kollegin und Hebamme Emily Hoppe. Guten Morgen.
Guten Morgen, Emmy.
Wir wollen uns heute mal über das zweite Trimester unterhalten, denn das ist ja das Trimester, wo die Schwangerschaft dann immer bewusster wird und man es körperlich natürlich auch viel mehr merkt als im ersten Trimester. Deswegen frage ich gleich mal zu Beginn, welche körperlichen Veränderungen treffen denn typischerweise im zweiten Trimester auf?
Also eigentlich hat sich die Schwangerschaft im Grunde gefestigt und alle Anpassungen haben stattgefunden. Und deswegen haben wir aber auch die Möglichkeit gehabt, uns daran zu gewöhnen. Und deswegen fühlen sich die meisten Schwangeren ab dem zweiten Trimester auch energiereicher, was du schon gesagt hast, dass da mehr Energie da ist. Und die Beschwerden, die vielleicht am Anfang wirklich gezerrt haben an einem, so ein bisschen nachlassen. Und es hauptsächlich um Wachstum, um Ausreifung, auch beim Baby vor allem geht. Und dass die Organe, sie sind alle angelegt, sie müssen nur ausreifen, sie müssen sich entwickeln. Baby trainiert, es kommt das erste Mal vielleicht zu Kindsbewegung, es schluckt Fruchtwasser, trainiert damit seine Nieren. Also es ist eigentlich wirklich trotzdem immer noch eine spannende Phase. Und auch für die Frauen wird es, wie du schon gesagt hast, konkreter. Sie sehen, dass der Bauch wächst, dass die Mutterbänder zum Beispiel, dass die auch mal mehr ziehen können, dass über Nacht mal aufwacht und dann am Spiegel sieht, huch, da hat sich ja jetzt was getan. Oder auch die Partner oder die Partnerin dann sagt, also jetzt siehst du ganz schön schwanger aus. So.
Jetzt ist es soweit, jetzt sehe ich das auch.
Jetzt können wir es nicht mehr leugnen oder verstecken. Und das ist ja auch irgendwie was Cooles und Schönes. Und auch wenn es natürlich dann zum Ende hin auch irgendwie vielleicht nochmal beschwerlicher werden kann, aber irgendwie, ja, es macht es Spaß, finde ich immer, auch zu beobachten, wenn die Frauen in dieser Phase stecken oder wenn man selber in der Phase gesteckt hat. Ja, dass einfach alles ein bisschen konkreter wird und trotzdem, ja, einfach so der Körper weiter arbeitet, die Durchblutung gesteigert ist, ne? Viele auch von dem Schwangerschaftsglow erzählen. Du siehst ja so gut aus. Man selber denkt vielleicht so, echt? Aber von außen so, ne, die rosa Wänkchen oder dass die Haut besser wird.
Man ist immer geschminkt, obwohl man nicht geschminkt ist.
Die Haare glänzen, brauchst gar nicht mehr so viel Pflegeprodukte. Und natürlich übt auch die Gebärmutter, ne? Also das haben wir auch öfter, dass die Frauen dann merken, ja, der Bauch wird auch mal hart, aber es tut nicht weh, es ist so völlig willkürlich, sag ich jetzt mal, am Tage, das nennen wir ja Braxton-Hicks-Kontraktion, was die Durchblutung der Gebärmutter fördern soll und aber auch gleichzeitig die Plazenta natürlich gewährleistet bleibt und das natürlich wichtig ist für die für die Entwicklung, fürs Baby, dass es versorgt ist, ne, gleichzeitig. Also da tut sich die ganze Zeit immer noch was und trotzdem ist es aber alles annehmbar. Man kann auch ein bisschen arbeiten, man macht vielleicht sogar jetzt wieder ein bisschen mehr Sport, kümmert sich einfach so ein bisschen um seinen Körper und wenn man gewisse Beschwerden hat, dass man da einfach dann versucht, schon mal ein bisschen gegenzusteuern.
Du hattest sie gerade angesprochen, die Braxton-Hicks-Kontraktion. Mhm. Wie kann ich mir das denn genau vorstellen? Also sind das schon so richtig Übungswehen oder sind das eher so, dass die Gebärmutter mal sagt, oh, demnächst habe ich mehr zu tun, jetzt fange ich schon mal an, mich ein bisschen darauf vorzubereiten oder wieso haben wir das?
Das sind so wie so wilde Wehen, sagt man auch. Also wirklich einfach so, die Gebärmutter hat einfach immer eine gewisse Grundspannung. Also sie ist nie komplett ohne Spannung. Das kann man immer sich schon mal ganz gut vorstellen. Und die sind auf jeden Fall, was ich gerade schon meinte, für die Durchblutung vorwiegend da. Aber sie sollen jetzt nicht das Baby in eine Richtung, also was wir zum Ende eher haben, so um die 36. Woche, die Senkwehen, dass mehr Bezug zum Geburtskanal aufgebaut wird, dass das Kind vielleicht nach tiefer kommt, dass die Gebärmutter übt und die Wehen quasi schon so ein bisschen vorbereitet. Das ist es alles nicht. Es ist wirklich einfach was harmlose Kontraktionen, die unser Körper von alleine macht. Und wenn wir vielleicht einen anstrengenden Tag oder irgendwie viel unterwegs waren, viele To-Dos hatten, dass wir dann vielleicht am Abend einfach auf der Couch merken, oh, jetzt muss ich aber meinen Bauch entspannen, der ist ja ganz hart, tut mir aber nicht weh, es zieht nirgendwo und sobald ich mich entspanne, Beine mal hochlege oder vielleicht auch mal eine Wärmflasche hinten in den Rücken packe, weil mir der ein bisschen mehr wehtut, dann entspannt sich das dann auch wieder.
Und liebe Schwangere, nicht nur am Abend, auch gerne mal zwischendurch, ja, wenn ihr die Möglichkeit habt, ja, euch mal kurz hinzulegen oder mal 5 Minuten Pause zu machen, dann macht das doch gerne, denn der Körper hat wirklich eine ganze Menge zu leisten und zu tun, gerade auch im zweiten Trimester. Ich meine, das Kind wächst, ne? Wir kennen immer diese Fruchtvergleiche, erst eine kleine Pflaume, dann ist es irgendwann eine Avocado. Naja, und zum Schluss dann vielleicht eine Ananasmelone.
Ja, ja.
Aber
das sieht auch mal lustig aus. Ja.
Genau, der Körper hat einfach ja viel zu arbeiten und muss das natürlich auch nach und nach erstmal durchstehen. Jetzt bezeichnet man ja so ein bisschen das zweite Trimester als Wohlfühlphase.
Ja.
Ja, weil du hast gerade schon gesagt, man hat mehr Energie, dadurch, dass sich der Körper schon an die ganzen Hormone gewöhnt hat und es einfach so ein, ich würde mal sagen, schleichender Prozess war, dass der Bauch jetzt langsam anfängt zu wachsen und so weiter. Aber es können natürlich trotzdem ein paar Schwangerschaftsbeschwerden auftreten.
Ja.
Welche gibt es denn da so?
Also Klassiker ist auf jeden Fall so Wadenkrämpfe, Mutterbandschmerzen. Also Mutterbänder könnt ihr euch halt vorstellen, das ist halt in der Leistengegend, also da, wo wir sonst immer vielleicht Unterleibsschmerzen von der Menstruation haben. Es ist im Grunde da das Wachstum von der Gebärmutter, was dann so zieht. Und da hilft auch oft ein bisschen Wärme oder auch Magnesium zu nehmen, wenn man es jetzt nicht ausreichend über Ernährung aufnimmt, damit sich das so ein bisschen entspannen kann. Aber es ist einfach ein Zeichen, ah ja, okay, da wächst was, weil ihr werdet ja auch merken, dass der Bauch sich wölbt und auch die Gebärmutter halt bei der Vorsorge zum Beispiel von einer Hebamme immer mal abgetastet wird und dann halt nicht mehr, also über der Symphyse, dann unterhalb des Bauchnabels und dann irgendwann sogar auf Bauchnabelhöhe ist und da irgendwas hart ist, wenn man sich mal traut, da zu tasten. Genau. Und das muss natürlich irgendwie gehalten werden und dafür sind die Mutterbänder da und genauso natürlich auch unser Beckenboden und so, um das zu stützen. Aber der kann halt auch im zweiten Trimester ein bisschen geschwächter sein, dass ihr vielleicht weniger gut lange das Wasser halten könnt, wenn ihr mal ganz dringend auf die Toilette müsst, dass man da einfach schon ein bisschen merkt, okay, da ist so eine Mini-Beschwerde. Wassereinlagerungen sind so der Klassiker, ne? Oder auch Besenreißer, Krampfeidern, die sich durch, dadurch, dass die Gefäße erweitert sind, kann das Blut leichter versacken und dadurch kann das mehr dadurch gefördert werden, vor allem wenn man vielleicht lange und viel sitzt oder viel steht, dass das Blut dann so ein bisschen versackt.
Ja, da möchte ich mal ganz kurz einhaken an dieser Stelle, weil natürlich die Krampfadern, so zumindest in meiner Fantasie, lege ich die eigentlich eher mal so in die Beine. Aber es gibt tatsächlich auch, und das wusste ich auch nicht so richtig, Vulvavarizen und Analvarizen. Das heißt, wir können leider auch in der Schwangerschaft Krampfadern an der Scheide bekommen, beziehungsweise in den Schamlippen und auch am After.
In den Analwehen sozusagen innen drinne.
Genau, das ist aber gar nichts Schlimmes, oder?
Das ist nicht schlimm, das kann man bei der Gynäkologin dann einfach nochmal oder beim Gynäkologen nochmal überprüfen lassen, ob die sehr stark sind oder ob es da irgendwie eine Kühlmöglichkeit gibt, die ein bisschen, dass es angenehmer wird für einen selber. und dass es sonst einfach keine zusätzlichen Beschwerden gibt, die man dann einfach abklären lassen muss. Aber ansonsten normale Krampfadern auch in den Kniekehlen oder in den Beinen, die sind meistens auch harmlos, die verstärkt. Entweder hatte man die vorher eh immer schon oder so eine Neigung in der Familie, und das verstärkt einfach die Schwangerschaft so ein bisschen, ne, dass man dann einfach auch Kompressionsstrümpfe vielleicht trägt, um den Rückfluss des Blutes einfach besser zu gewährleisten, gerade wenn man viel sitzt oder unterwegs ist oder fliegt irgendwohin, dass man da dann zum Beispiel einfach drauf achtet. Und dass es da nicht weiter zu Beschwerden kommt. Weil man kann ja auch mal Hämorrhoiden haben, oder.
Genau, ist auch so ein Klassiker, ne?
So ein Klassiker, ne? Da ist auch wieder viel Beckenboden tatsächlich hilfreich. Beckenbodenübung schon in der Schwangerschaft, damit das besser gehalten wird. Dann die Ernährung darauf achten, dass der Stuhlgang einfach nicht zu fest ist. Gerade wenn man vielleicht Eisen nehmen muss, dass man da so ein bisschen gegensteuert. Und Pilzinfektionen können im zweiten Trimenon gehäufter auftreten, dass falls wirklich ihr vermehrten Ausfluss habt, dass ihr, falls es juckt oder brennt beim Urinieren, dass man da einfach nochmal Rücksprache mit der Hebamme oder mit der Ärztin hält, dass das auch mit kontrolliert wird und behandelt, ne, dass ihr damit nicht lange Probleme habt.
Genau, und da gibt's ja auch immer irgendwelche Salben, die man wahrscheinlich auch in der Schwangerschaft nehmen kann. Ich weiß nicht, wie sich das mit den Zäpfchen verhält.
Es gibt immer noch Zäpfchen, es gibt immer noch Salben. Es kann auch immer mal so eine Milchsäurekur gemacht werden, wenn man quasi das nochmal so ein bisschen unterstützen will, dass, wenn man häufiger dazu neigt oder auch zu Harnwegsinfekten, ne? Wenn quasi auch die Gebärmutter und das Baby größer wird, kann es natürlich den ganzen Gefäße, die Harnröhre, die Harnleiter, alles so ein bisschen mehr abdrücken und dadurch habt ihr weniger Platz, da können sich Bakterien sammeln. Und dann ist einfach wichtig, dass man da gegensteuert. Und manchmal braucht man vielleicht auch ein Antibiotikum mal. Aber das versucht man natürlich immer weitestgehend zu vermeiden, dass nicht auch die guten Keime zu sehr genommen werden. Aber manchmal ist es notwendig, weil Harnwegsinfekte oder bakterielle Sachen im Vaginalbereich sonst auch mal Frühwehen oder auslösen können. Und das versucht man natürlich weitestgehend zu vermeiden. Deswegen ist ein wichtiger Punkt, auf den man achten muss.
Definitiv. Und im zweiten Trimester kommen auch ganz oft die Rückenschmerzen hinzu. Mhm. Wir hatten uns im Vorfeld schon drüber unterhalten. Ich habe dir erzählt, in meiner ersten Schwangerschaft hatte ich so wahnsinnige Füßenschmerzen und wusste dann immer gar nicht so richtig, was das ist. Und ich habe dann von meiner damaligen Frauenärztin ein Band bekommen, was sich so unter den, so Bauchband nennt sich das, glaube ich, ne, was einfach so ein bisschen stützt, was den Bauch ein bisschen stützt, was mir so ein bisschen Halt gegeben hat, auch in der Haltung, dass der Rücken ein bisschen gerader ist, dass man ja vielleicht nicht so vorne übergebeugt läuft oder wie auch immer, dass man einfach nicht so eine Fehlhaltung hat. Mhm. Und es hat mir wahnsinnig gut getan. Das hat mir total geholfen. Das hat es einfach ein bisschen stabilisiert hinten. Und dann ging es mir mit der Symphyse auch schon wesentlich besser.
Ja, es gibt so Bauchbänder, gerade auch wenn der Bauch vielleicht sehr groß ist, auch zum Ende hin, dass man den ein bisschen mitstützt oder so ein Füßengürtel, dass quasi der sitzt ja noch ein bisschen tiefer, also eigentlich also fast wirklich auf Hüfthöhe, dass das bei der Symphyse vorne, was sich da quasi auch lockert durch die Schwangerschaftshormone, dass das so ein bisschen stabilisiert wird, weil alles, was in die Schräge geht, Fahrradfahren oder Treppensteigen oder so, das tut dann vor allem weh und das versucht man damit so ein bisschen zu lenken oder zu stabilisieren, wie du schon gesagt hast, oder auch mal durch ein Tape da so ein bisschen gegenzusteuern und so ein paar Gymnastikübungen.
Also, und das war total hilfreich, das muss ich wirklich sagen. Also wenn Frauen jetzt im zweiten Trimester da so Probleme haben, auch mit der Symphyse oder Rückenschmerzen allgemein, ich glaube, dass alles, was so stabilisiert hinten den Rücken, gerade das Kreuzbein auch, das tut uns gut, zumindest ging es mir damit ganz gut. Und ich muss auch sagen, jetzt in der dritten Schwangerschaft, ich hatte ab der 17. Woche, das weiß ich noch so genau, weil es so prägnant war und auch so präsent damals war, immer das Gefühl, das Kind rutscht gleich raus. Ja, das hat so nach unten gedrückt, das war so ein Druck. Und dann wurde mir auch gesagt von meiner Frauenärztin damals, das ist normal, sie bekommen jetzt ihr drittes Kind, es ist halt alles schon ein bisschen gelockert. Der Körper hat das schon zweimal gemacht, der weiß natürlich auch, was zu tun ist, der Körper. Und sie brauchen keine Sorge haben, ihr Kind fällt nicht einfach unten raus. Da hat sie mir auch so ein bisschen die Angst genommen, weil ich manchmal wirklich gedacht habe, wenn ich auf Toilette gehe, ist es jetzt noch drin? Weil es so ein starker Druck nach unten war, so ein bisschen vergleichbar mit dem Gefühl, wenn das Kind in der Austrittsphase ist. Also so hatte ich das. Dann habe ich mich manchmal gefühlt wie im Kreissaal und habe gedacht, ich bin doch erst in der 17. Woche. Ich fühle mich schon wie im Kreissaal. Auch das ist normal. Und das ging bei mir auch tatsächlich so ab der 25., 26. Woche wieder weg. Das waren sehr lange 9 Wochen. Ja, das muss ich dazu sagen, weil ich jeden Tag das Gefühl hatte, es kommt jetzt gleich. Auch das kann durchaus normal sein. Das wollte ich jetzt an dieser Stelle nur nochmal mitgeben, dass es einfach auch so viele unterschiedliche Beschwerden in Anführungszeichen gibt oder Symptome, die einfach dazugehören. Und da wollte ich jetzt mit dir nochmal drauf eingehen, weil es hier noch so schön auf meinem Zettel steht. Wie ist das denn mit dem Sodbrennen? Das ist ja auch so ein Klassiker für das zweite Trimester. Wir bekommen plötzlich Sodbrennen und alles drückt nach oben und man denkt, oh, was ist denn das jetzt?
Da kann ich auch leider ein Lied von singen, meiner Schwangerschaft. Ja. Aber genau, also es kann so in der Mitte des zweiten Trimenons so beginnen, aber es liegt halt einfach auch daran, dass der Magen Platz machen muss, also die Organe sich so ein bisschen neu sortieren, wenn die Gebärmutter und das Baby wächst, und dadurch kann mehr Magensäure einfach aufkommen. Und die in der Speiseröhre lockert sich das so ein bisschen. Also die Peristaltik auch generell im Magen, alles ist so ein bisschen langsamer, und deswegen haben wir leider dann da so eine Neigung, entweder mal zu Verdauungsstörungen oder halt wirklich, dass es, wenn ihr zu viel Fettreiches, zu viel Saures, zu viel kohlensäurehaltige Getränke, dass ihr wirklich so denkt, oh, irgendwie kommt es mir wieder hoch. Also dass einfach diese Säure dann die ganze Zeit so hier so im Hals irgendwie so hängen bleibt und das Gefühl, du brauchst jetzt irgendwas, was das wie so löscht, das Feuer löscht im Hals. Und da hilft tatsächlich manchmal ein kleiner Schluck Milch oder auf naturbelassenen Mandeln oder Cashewnüssen drauf rumkauen länger.
Steht hier auch bei mir Mandeln mit Ausrufezeichen, ja, weil ich das, genau, das war so mein Geheimtipp.
So neutralisiert, was auch manchmal beliebt ist unter den Hebammenkollegen, so Kartoffelsaft, weil es auch, das kann man quasi trinken. Es gibt richtig fertigen Kartoffelsaft sozusagen, um da diese Säure quasi gegenzusteuern, binden und wieder so eine Balance reinzukriegen. Und es ist auch nicht so zu empfehlen, zu viel Wasser zu trinken, gerade zu den Mahlzeiten eher immer mal nur so kleine Schlucke, weil je mehr Wasser wir trinken, denkt der Körper, er müsste noch mehr Säure produzieren, und dann haben wir eigentlich nichts gewonnen. Und die Säure steht schon wieder da. Ne? Es gibt natürlich auch mal so wie so Säureblocker, die man auch in der Schwangerschaft nehmen kann, um dem Gissen entgegenzusteuern, weil zum dritten Trimester wird es natürlich meistens nicht besser. Also es kann immer mal so phasenweise auftreten, Sodbrennen, aber gerade dann so zum Ende des zweiten Trimesters wird es dann bei den meisten Frauen einfach stärker, weil natürlich einfach weniger Platz ist.
Ja, da muss ich jetzt nochmal kurz nachhaken. Wir sollen ja eigentlich viel trinken in den Schwangerschaften, aber eben nicht zu den Mahlzeiten, richtig?
Nicht zu den Mahlzeiten, genau. Gerade wenn ihr verstärkt mit Sodbrennen zu tun habt, dann lieber auch nochmal vielleicht einen Kamillentee. Ingwertee hilft ganz gut, dass man sagt, so Feuer mit Feuer bekämpfen.
Ja.
Genau. Das wäre sonst noch eine Möglichkeit.
Und du hattest es angesprochen, die Milch.
Die Milch auch, ja. Da ist immer so nicht zu viel Milch, weil Milch könnte sonst auch eher wieder die Säure erhöhen, aber so mal so kleine Schlücke dann passen, dass man da einfach so ein bisschen mit gegensteuern kann.
Ich bin in der ersten Schwangerschaft richtig zur Milchtrinkerin geworden. Ich mochte Milch überhaupt nicht, nur als in Kakaoform. In der Zeit der Schwangerschaft hat mir das, ich glaube, ich habe literweise Milch getrunken. Auch wenn du gerade sagst, es ist vielleicht nicht so gut, aber...
Nee, bei Sodbrennen, also wenn man Sodbrennen hat, dass man da nicht so viel... Aber hast du Sodbrennen gehabt?
Ja. Ich habe Sodbrennen gehabt, auch in allen drei Schwangerschaften, und Mandeln waren mein bester Begleiter.
Dein bester Freund.
Ja.
Ja, okay. Nee, auf jeden Fall. Also alles, was das so ein bisschen neutralisiert, hilft da ganz gut, um dem gegenzusteuern. Und ich, wo du vorhin mit den Symphysenschmerzen, also ich habe oft mit Kreuzbeinschmerzen und ISG-Behandlungen zu tun, auch mal da ein Tape zu setzen.
ISG ist was genau?
ISG ist Iliosakralgelenk, also das ist einfach auch...
Ach ja.
Kreuzbeinbereich. Manchmal denkt man, es wäre so der Steiß, aber eigentlich ist es so im Hüftbereich, Kreuzbeinbereich eher, dass wir Hebammen manchmal auch tasten, vor allem wenn man vielleicht eine Tape-Vorbildung hatte, dass man da was Stabilisierendes legen kann, und dann ist Sport, Yoga, Pilates, Schwimmen, Bewegung einfach wirklich somit das Beste, wenn man schon weiß, okay, man hat es jetzt schon. Und da kommen aber noch ein paar Wochen, dass man sich nicht ganz die Sonne umfühlt und gar nicht mehr hochkommt oder bewegen kann, weil das, zerrt ganz schön auch am Körper, wenn man da Beschwerden hat.
Also richtige Ernährung ist ganz wichtig, viel trinken, oder was heißt richtige Ernährung, aber
Ausgewogene
Ernährung ist ganz wichtig. Viel trinken und Bewegung, 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 auch wenn sich das immer so blöd anhört. Aber ja, umso besser der Körper in Bewegung bleibt, umso besser ist er letztendlich auch auf die Geburt vorbereitet.
Mhm, genau.
Jetzt hattest du vorhin das schon mal kurz angesprochen, deswegen wollte ich nochmal speziell drauf eingehen.
Ja.
Diese Wassereinlagerung.
Ja.
Das betrifft ja auch ganz viele Frauen mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, das betrifft ja einfach ganz viele Frauen, dass sie Wassereinlagerung haben. Und ich hatte es auch in der ersten Schwangerschaft, allerdings erst im dritten Trimester. Aber ich weiß noch, wie mich das belastet hat, wenn man so dicke Beine hat. Und gerade im Sommer ist es auch schwierig, weil die Hitze dann natürlich einem zusätzlich zu schaffen macht. Was können wir denn so bei Wassereinlagerung machen? Hast du da spezielle Tipps?
Ja, also an sich sind normale Wassereinlagerungen völlig normal und harmlos und auch sehr häufig, wie du schon gerade gesagt hast. Man muss immer ein bisschen differenzieren, ob noch irgendwelche anderen Zusatzkriterien wie Kopfschmerzen oder Eiweiß im Urin kommen. Dann muss man eher das nochmal auch ärztlich abklären lassen. Ne? Das will ich noch schon mal sagen. Wenn es jetzt aber wirklich nur um die Hände, um eventuell die Beine oder vielleicht auch im Gesicht, man das Gefühl hat, man lagert ein, ist das physiologisch gesehen vom Körper her wieder ganz normal, dass Wasser einfach ins Bindegewebe austritt, weil die Blutgefäße erweitert sind, dass man es einfach auch nochmal so versteht, warum passiert das überhaupt. Genau, dass das einfach sich alles mehr stauen kann und man dann das Gefühl hat, man schwemmt einfach nur noch auf wie so ein Schwamm.
Zusätzlich zum Make-up.
Genau. Und man denkt dann irgendwie, man dürfte dann weniger trinken. Aber das ist auch wieder das Ding, dass man trotzdem viel trinken sollte. Dass man zum Beispiel bei dicken, also oder ja aufgeschwemmten Beinen, Kompressionsstrümpfe ganz früh am Morgen anzieht, dass man noch reinkommt.
Ah ja, krass, dass das so anschwillen kann, dass man die gar nicht mehr anziehen kann. Die sitzen ja hauteng, ne? Die sitzen ganz eng.
Genau, also eigentlich direkt nach dem Aufstehen anziehen und dann, weil später kommst du wirklich sonst nicht mehr rein, dass man damit versucht, dann über den Tag schon mal ganz gut zu kommen. Dann natürlich, wenn man eh schon dicke Füße hat oder dicke Beine, dass man bequeme Kleidung hat, ne? Also, dass man sich nicht in irgendwas noch reinquetscht oder dass die Schuhe unbequem sind und dann sieht man das richtig, dass es da so abdrückt oder so. Also, das
kleine Schwarze und die Stiefel lassen wir zu Hause.
Ja, genau. Also, dass man sich auch irgendwie bequem macht. Und es gibt ja, also man muss sich ja trotzdem da nicht unsexy fühlen, sondern man kann ja mittlerweile auch schöne Schwangerschaftskleidung auch gebraucht oder so nochmal bekommen oder von einer Freundin, die bei ihr vielleicht zum Beispiel gut geholfen hat. Und was auch ganz wichtig ist, das wird auch immer oft vernachlässigt bei Wassereinlagerung und proteinreicher Ernährung und auch nicht zu salzarm. Also beides braucht der Körper, um quasi wieder das auszuschwemmen, was sich in dem Bindegewebe gelagert hat. Und deswegen wäre eiweißreiche Ernährung dann auch so ein kleiner Tipp oder auch vielleicht auch ein kleiner Gamechanger, neben Sachen wie Füße hochlegen, Muskelpumpe anregen, dass sich das einfach nicht so in den Beinen so, dass das Blut da einfach nicht und das Wasser so versackt, Wechselduschen, was gibt's noch? Man kann auch ein Fußbad machen mit Meersalz am Abend oder wenn ich zum Beispiel im Sommer Frauen oder Schwangere begleitet habe, die dann auch vielleicht nochmal einen Sommerurlaub im zweiten Trimenon gemacht haben und in ein wirklich warmes Land fahren, dass man da dann auch schon mal mit dran denkt. Erstmal für den Flug die Strümpfe und zweitens aber dann auch abends mal Füße hochlegen, kalten Lappen einfach mal um die Waden legen und um die Füße, sich da helfen zu lassen und ja, einfach mal ein bisschen hochlagern, damit das Blut und auch das Wasser quasi wieder so ein bisschen zurückgeführt werden kann. Und wenn es jetzt irgendwie alles gar nicht geht, könnte man auch bei der Frauenärztin so eine Lymphdrainage machen. Also, dass man sich ein Rezept holt, vielleicht für einen Physiotherapeuten, der eine Lymphmassage, also dass einfach dieses Wasser wieder so ein bisschen nach oben und dann über den Körper, über die Lymphe wieder auch ausgeschwemmt werden kann.
Ja.
Ne? Also das ist eigentlich auch immer ganz gut. Oder wenn man jetzt im Gesicht hat, eine kühle Gesichtsmaske, dass man da sich einfach wieder ein bisschen wohler fühlt. Und Akupunktur ist eigentlich auch sehr hilfreich, wenn man da eine Hebamme hat, die darin nochmal zusätzlich ausgebildet ist, die auch nochmal dann anzusprechen, hey, ich habe so mit Wassereinlagerung zu tun, kannst du mir da nochmal helfen? Das hilft auch. Und wovon man eher abrät, ist auf jeden Fall so entwässernde Tees. Also man denkt ja dann vielleicht, okay, ja, Brennnessel oder sowas wäre dann vielleicht gut, aber nee, das eher nicht. Das entzieht dem Körper zu viel Wasser und wir brauchen ja das Wasser in unserem Organismus, gerade in der Schwangerschaft. Also, dass man da eher versucht, darauf zu achten, sowas zu vermeiden, auch wenn vielleicht irgendwer gut gemeint ist, diesen Ratschlag gibt, der jetzt aber sich nicht so mit Schwangerschaft und so auskennt. Genau.
Also im zweiten Trimester proteinreiche Ernährung, Quark, Joghurt, Eier, Nüsse, Samen sind alles Sachen, die viele Proteine haben und womit man sich vielleicht auch morgens ein schönes Müsli machen kann mit vielleicht ein bisschen Joghurt, Ahornsirup rein und Nüsschen obendrauf, ein paar Früchte obendrauf, irgendwas richtig Nettes zaubern kann.
Ja.
Und Akupunktur, finde ich, ist nochmal ein super guter Hinweis, denn ich habe auch in der Schwangerschaft Akupunktur gemacht und es hat mir mega geholfen, auch weil du dann so eine kleine Auszeit hast. Ja, du gehst dann zu deiner Hebamme, die das kann und die legt dann die Nadeln, man sitzt dann da noch mit anderen Schwangeren vielleicht. Also ich habe es zum Schluss gemacht, nachher zur Geburtsvorbereitung, aber man saß dann da mit anderen Schwangeren, dann hat man sich ein bisschen unterhalten, alle hatten so die Nadeln im Körper und das war irgendwie eine totale schöne kleine Auszeit und man hat dann natürlich auch gerade so die Themen rund um die Geburt, um die Schwangerschaft, da kann man sich nochmal gut austauschen, das ist einfach eine tolle Möglichkeit.
Das ist immer meistens eine nette Runde und genau, es heißt auch nicht, dass jede Hebamme macht das auch nicht mit der Akupunktur, man kann einfach googeln Akupunktur-Sprechstunde in seiner Umgebung und dann kann man auch bei einer externen Hebamme, die jetzt nicht vielleicht Schwangerschaft und Wochenbett mitmacht oder die Geburt, dann natürlich auch anfragen. Ne? Also da seid ihr jetzt nicht fest an jemanden gebunden.
An eure Hebamme gebunden, genau.
Ja, genau, dass ihr es wisst.
Es gibt so einen Spruch, ich weiß nicht, ob du den auch kennst, jede Schwangerschaft erfordert einen Zahn.
Ja.
Denn ich habe es
gehört.
Ja, ich habe es in allen drei Schwangerschaften erlebt. Also nicht, dass ich meine Zähne verloren hätte, aber beim Zähneputzen hatte ich immer wahnsinnig dolles Zahnfleischbluten und ich habe dann auch jetzt in der dritten Schwangerschaft meinen Gynäkologen angesprochen und habe gesagt, es ist wirklich so doll, dass also das Waschbecken sah dann, das hatte nichts mehr mit Zahnpasta zu tun, was dann da drin war. Nur ich gedacht habe, boah, krass, das ist echt so doll. Meine Zähne sind so empfindlich geworden. Was steckt denn eigentlich dahinter?
Ja, also die Zähne werden auch oft so vernachlässigt oder beziehungsweise hat man das nicht so ganz auf dem Schirm. Wir haben ja schon ganz oft über die Veränderungen im Körper gesprochen in der Schwangerschaft und auch die begünstigen halt einfach, dass man mehr zu Zahnfleischbluten neigt. Und wenn man da zum Beispiel in der Familie oder einfach vorher auch schon zu Entzündungen im Mundraum neigt oder zur Parodontitis. Meistens hat man erst so ein bisschen die Entzündung und dann kann es mal zu einer Parodontitis kommen. Und da muss man in der Schwangerschaft auch gezielt gegensteuern. Also das Zahnfleischbluten ist an sich per se nicht schlimm, aber es bedarf auf jeden Fall 2 bis 3 Mal Zähneputzen. Am besten auch mit Zahnseite, vielleicht mit so einer Zahnzwischenraumbürste. Und dass ihr im zweiten Trimenon euch mal bei eurer Zahnärztin meldet und nach einer Prophylaxe fragt. Das wird auch empfohlen.
So eine Zahnreinigung, ne?
So eine Zahnreinigung.
Genau, das wurde mir auch empfohlen.
Dass einfach diese, auch manchmal spülen die das ja auch so durch oder man hat nochmal so eine fluoridhaltige Zahnpasta, um den Zahn an sich ein bisschen mehr zu schützen. Und das Gefährliche sind halt diese Zahnfleischtaschen. Da kann sich Bakterien sammeln und die können halt natürlich auch in euren Organismus kommen und dann im Worst-Case-Szenario, dann können sowas auch mal, können die auch Venen auslösen, wenn es jetzt wirklich eine Entzündung ist, die nicht behandelt wird.
Wahnsinn.
Und halt Frühgeburt oder auch sogar mal im Zusammenhang mit dieser Schwangerschaftsvergiftung Präeklampsie in Verbindung gebracht wird. Ne? Will ich jetzt gar keine Panik schieben, aber einfach nur das, was man es mal gehört hat und dass man da einfach auch nochmal so einen Fokus hat, dass man auch eine weiche Zahnbürste vielleicht hat oder einen Bürstenkopf. Also ich hatte zum Beispiel auch eher mit der Zahnpasta immer zu tun, dass mir das auch irgendwie zu scharf war oder ne, dass man eine mildere Zahnpasta vielleicht braucht, aber dass man halt so wirklich zwischen den Zahnzwischenräumen auch sauber macht, gezielt. Und ich habe da auch eine ganz tolle Zahnärztin, die da auch sehr hinterher ist. Bei uns persönlich zum Beispiel in der Familie gibt es so eine Neigung dafür, deswegen bin ich da ganz, ganz gut im Thema drin. Und da wird es halt dann auch einfach empfohlen, dass man halt im zweiten Trimenon nochmal eine Prophylaxe macht, weil je weiter die Schwangerschaft voranschreitet, könnt ihr halt auch nicht mehr so gut auf dem Rücken liegen. Und ist ja auch dann nicht mehr so empfohlen, wegen Vena Cava-Syndrom, dass euch da nicht schwindelig wird. Und deswegen empfiehlt man, ungefähr 25., 28. Woche auch nochmal zur Prophylaxe gegangen zu sein und nochmal spätestens vielleicht in der 34. Woche.
Also alles ganz normal, Zahnfleischbluten kann durchaus dazugehören. Ja. Mhm. Mir wurde das tatsächlich damals auch wieder mit den Hormonen erklärt. Die Hormone machen das alles weich, auch das Zahnfleisch. Mhm. Ja. Und das ist einfach so ein bisschen der Hintergrund. Aber du hast es gerade schon angesprochen, wenn man Zahnseide benutzt vor dem Zähneputzen, das ist eine super Sache. Kann man wirklich ganz fix abends nochmal vorm zu Bett gehen und morgens machen, dass man es einfach nochmal einmal mit der Zahnseide durchgeht und dann ganz normal die Zähne putzt. Und du hattest auch die Zahncreme angesprochen, möglichst eine milde Zahncreme nehmen, nicht so was Scharfes. Mögen wir, glaube ich, in der Schwangerschaft sowieso nicht so.
Und diese Zahnzwischenräume, weil ich dachte auch immer, Mundspülungen wären dann der Hit, aber laut meiner Zahnärztin gar nicht so sehr zwingend notwendig, sondern wirklich, dass ich einfach in diesen Taschen nicht so viel sammeln kann. Weil wenn der Zahn, das Zahnfleisch erstmal so ein bisschen absinkt, dann kann es halt auch sein, also dann kann man das nicht mehr, es ist nicht mehr reversibel, also der bleibt dann einfach, das Zahnfleisch an der Stelle weniger. Man kann dann nur noch die Bakterien quasi im Griff behalten, dass es nicht noch doller wird. Und das ist dann halt auch der Mythos, ne, dass wir immer einen Zahn verlieren. Ja, das liegt dann daran, dass ihr dann, wenn, falls ihr wirklich Parodontitis habt, ist dann das Worst-Case-Szenario, dass man einen Zahn verlieren würde, ne, wenn er vielleicht vorher auch schon empfindlich war oder ihr da irgendeine Handlung hattet vorher, dass das dann natürlich passieren kann.
Und das war wahrscheinlich früher auch so, es scheint ja schon ein älterer Spruch zu sein, als die medizinische Versorgung noch nicht so gut war wie heute und auch die Aufklärung natürlich.
Und der Fokus auf Mundhygiene, ne? Also,
ja, genau. Ja. Das gibt's ja auch noch nicht so viele Jahrhunderte, sage ich mal.
Ja,
genau. Ich möchte zum Abschluss, weil wir jetzt gerade so viel über die Beschwerden gesprochen haben, nochmal was Positives ansprechen, weil es einfach auch so eine wahnsinnig schöne Zeit ist, das zweite Trimester. Man kann seine Schwangerschaft viel mehr genießen als im ersten Trimester. Die kleinen Symptome des ersten Trimesters, über die wir ja schon mal in einem gesonderten Podcast gesprochen haben, sind vorbei. Deswegen, wie verändert sich denn der Bauch in dieser Zeit und ab wann spüren viele Frauen ihr Baby? Kannst du da noch was zu sagen?
Ja, also das hängt auch damit, natürlich damit zusammen, ob man das erste Kind oder zweite oder dritte Kind erwartet. Ne? Also man sieht das Bauchwachstum ab dem zweiten Kind schon ein bisschen deutlich früher. Da kann es tatsächlich schon zum Ende des ersten Trimesters so langsam losgehen, dass man da so eine Wölbung sieht oder dass es auch mit dem Blähbauch an sich mit zusammenhängen kann. Aber was du ja selber auch schon so erfahren hast, die Mutterbänder, die sind halt ein bisschen weicher, die erinnern sich. Also das geht einfach alles ein bisschen schneller vonstatten, ähnlich auch wie mit den Kindsbewegungen. Da kann das allerfrühestens auch schon mit der 16. Woche losgehen. Beim ersten Kind kann es später erst sein, so um die 20. bis 24. Woche. Also, dass ihr das vor allem auch exklusiv merkt, so dieses Flattern oder wie so Blubberblasen und man sieht, was ist das jetzt oder nicht? Und von außen kann man noch nichts spüren. Von daher ist es ja wirklich, ja, finde es auch immer so sehr berührend, so diesen ersten Moment, okay, das könnte es jetzt wirklich sein, oh Gott. Und dann wird es irgendwann deutlich und merkst, oh ja, okay, jetzt.
Oh, da kriege ich gleich wieder Gänsehaut, weil das so ein schöner Moment war. Ich erinnere mich da auch noch dran. Ich habe das manchmal verglichen oder ich hatte es irgendwann noch gelesen und fand es total treffend. Es ist wie als wenn man Schmetterlingsflügel im Bauch spürt. Und das ist so ein tolles Gefühl. Und auch dieses Wissen, wow, das ist jetzt mein Baby. Das ist so ein Magic Moment.
Total.
Das ist einfach ganz, ganz toll. Und ich hoffe, dass ihr Frauen, die jetzt vielleicht im zweiten Trimester sind, dass ihr das auch so wunderbar erlebt und so intensiv, wie wir beide das erlebt haben. Mhm. Weil das ist einfach so, ja, so unglaublich auch. Dann merkt man, krass, ich habe wirklich ein Baby in mir.
Und der Moment wird kommen, auch wenn jetzt vielleicht welche zuhören, die haben es noch nicht gehabt, der Moment wird kommen. Und auch, man sagt ja oft, wenn die Plazenta vorne liegt, was man beim zweiten Ultraschall ja auch rausfindet oder bei der Feindiagnostik, die im zweiten Trimester stattfindet, dass man dann die Kindsbewegung vielleicht ein bisschen weniger merkt, weil das wie so ein Pufferkissen ist und das ein bisschen gedämpfter ist. Aber ist auch nicht bei jeder, ne? Also es kann auch sein, dass ihr es trotzdem genau und deutlich merkt. Ne? Also nur, dass ihr das mal gehört habt.
Ja, und zum Abschluss wollte ich dich mal fragen, hast du jetzt vielleicht noch Tipps, die du Frauen mitgeben möchtest, die sich jetzt im zweiten Trimester befinden?
Also ja, eigentlich genießt diese Zeit, weil die ist so spannend. Es wird irgendwie alles so konkreter, aber es ist auch noch gefühlt weit weg, so die Geburt. Und ja, dass man einfach nochmal wegfährt oder mit dem Partner irgendwie nochmal sich was vornimmt, die Zeit nochmal genießt zusammen und ja, vielleicht auch kleinere Projekte. Und auch wenn man dann so langsam in dieses, ah, ich muss vielleicht mal was besorgen oder planen, aber mit der Arbeit und so, ne, dass das noch nicht geht, dass das dann erst losgeht, wenn man im Mutterschutz ist. Ja, dass man einfach, ja, so stückchenweise sich immer mal wieder Zeit für sich nimmt und noch alles macht, was geht.
weil das man hört sich immer so banal an, ne?
Und
das
nee, ist aber es ist wirklich so, wenn man es dann mal dann doch wieder erfahren hat oder wieder erfährt, dann ist diese Zeit so kostbar. Ich weiß, man kann es immer schon gar nicht mehr hören und ja, sagt einem jeder und wir haben das jetzt alles schon gemacht, wie oft soll man es denn noch machen, gefühlt so, ne? Aber nee, also wenn es euch gut geht, dann macht gerne alles, was euch gut tut und gönnt euch auch ein bisschen was für euren Körper. Und wenn es euch gerade vielleicht nicht so gut geht, ihr habt Beschwerden, dann erst recht eigentlich, sich ein bisschen rauszunehmen oder auch Behandlungen in Anspruch zu nehmen durch Hebamme, durch Physio, Osteopathen, um diese beschwerliche Zeit so ein bisschen zu überbrücken, aber auch schöne Zeit, weil es wird konkreter. Je mehr die Woche, Woche für Woche rutscht er dann eher immer mehr Richtung Geburt. Das dritte Trimester natürlich. Genau, und dann wird es nochmal richtig spannend. Dann wird es alles nochmal konkreter und realistischer. Und man denkt sich, okay, dieses Baby, was hier wächst, worauf ich mich schon so lange gefreut habe, muss ja auch irgendwie wieder raus.
Genau, das kommt dann auch noch.
Genau.
Und es ist vielleicht auch die Zeit, wenn es schon ältere Geschwister gibt, das ältere Geschwisterkind auf die Geburt oder auf das Ankommen des neuen Babys vorzubereiten und in Gespräche zu gehen oder auch diesbezüglich Bücher zu lesen. Da kann man natürlich die Zeit nochmal sehr, sehr gut nutzen.
Ja. Und wenn ihr aber irgendwie zunehmende Beschwerden habt, dass ihr natürlich da auch nochmal schaut, dass ihr beim Arzt oder das mit der Hebamme besprecht, wenn ihr Unsicherheiten habt, ne? Das ist eigentlich auch immer wichtig.
Dafür gibt es euch Experten und dafür sind wir euch auch alle sehr, sehr dankbar. Vielen Dank für das heutige Gespräch. Ich habe mich wieder sehr gefreut, mit dir zu plaudern über das zweite Trimester und wir werden natürlich auch noch einen Podcast zum dritten Trimester machen.
Ja, freue ich mich drauf.
Ja. Hab einen schönen Tag, Emily. Bis bald.
Bis dann. Tschüss.
Das war alles rund um das Thema, das zweite Trimester. Und wie ihr jetzt vielleicht mitbekommen habt, ist es eine wilde Mischung aus Energy Boost, kugelrundem Bauch und ständigem Staunen darüber, was der eigene Körper da eigentlich alles so leistet. Und das Beste im zweiten Trimester ist, ihr erreicht nun langsam die Halbzeit eurer Schwangerschaft. Also bleibt entspannt, genießt das Bäuchlein und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.